Unser Thema heute ist ja mit Verlusten leben lernen. Und mir wurde das Thema schon vor einiger Zeit mal gestellt für einen Frauentag. Das habe ich da im Wort des Lebens, haben wir das durchgearbeitet mit einer Gruppe von Frauen. Und Wilfried hat gemeint, ich soll doch das bei der KFG auch noch machen. So, für manche ist das Thema vielleicht schon bekannt, die dürfen sich jetzt aufs Ohr legen. Und aber ich hoffe trotzdem, dass wir eine gute und fruchtbare Zeit miteinander haben. Und ich denke auch nicht, dass ich jetzt die ganzen 2 Stunden oder wie lange das wir beieinander sind, einfach da Vortrag mache, sondern ich habe auch ein paar Sachen vorbereitet, wie ihr seht. So, wir werden alle ein bisschen arbeiten. Und ich freue mich eigentlich jetzt auf den Nachmittag. Und wir wollen einfach um Gottes Segen bitten, dass wir alle reich beschenkt werden einfach und auch etwas mitnehmen für den Alltag. Weil im Verlusterfahrungen erleiden, ich denke, da haben wir eigentlich alle schon Übung, oder? Vielleicht, nein, nicht die ganz großen Verluste, aber doch vielleicht auch manche kleinen Verluste. Und ich möchte jetzt bitten, Carol, würdest du zum Anfang mit uns beten?
Herr, ich danke dir für diese Gelegenheit, zusammen zu sein heute Nachmittag. Ich danke dir für die Ehre, für das, was sie uns als Vorbei, als Beispiel ist und für ihre Freundschaft und ihre Liebe. Und ich danke dir auch, dass du sie heute beistehst und dass wir alle von dir lernen.
Amen. Amen. Ich werde ganz kurz einfach mal einen Überblick an die Wand werfen von dem, was wir heute durchnehmen wollen. Sieht recht viel aus, man kann viel draus machen oder auch wenig, je nachdem, wie schnell wir die einzelnen Punkte abhaken. Ich werde das ab und zu mal reinblenden, aber nur damit ihr die Übersicht behaltet, so wo wir jetzt gerade stehen und sagt, ja, vielleicht jetzt noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder vielleicht auch noch eine Stunde. Bei mir war das manchmal so, wenn ich schon im Konzert war, dann habe ich mir die Zettel immer angeschaut und dachte, ach, jetzt sind wir erst halb durch und ich bin eigentlich schon müde. Also, wenn es euch dann zu lang wird, mein Mann hat immer gesagt, der Professor, bei dem er gelernt hat, wenn ihr fertig seid mit Hören, dann könnt ihr gehen. So, das, also fühlt euch frei, das auch zu tun. Wir haben nicht Ostern. Da vorne habt ihr Ostereier. Nee, das sind keine Ostereier, das sind Überraschungseier. Was sollen Überraschungseier mit unserem Thema? Jetzt habe ich natürlich nicht für jeden ein Überraschungsei gekauft. Aber dadurch, dass ich jetzt so die Autorität habe zu verteilen, weil ich die auch gekauft habe, werde ich die einfach jetzt selber mal verteilen. Also ich, viele von euch kenne ich ja gar nicht, von daher habe ich da gar keine Probleme, die in dem Fall einfach zu verteilen. Das ist wirklich selektiv.
Was haben Überraschungseier mit unserem Thema zu tun? Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich gebetet, dass man gut eine Idee gibt, wie ich das irgendwie rüberbringen kann, damit es im Kopf bleibt. Ich denke, ihr werdet die Überraschungseier, wenn ihr alles vergesst, aber die werdet ihr nicht vergessen, da bin ich mir sicher. So ein Überraschungsei hat sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Wenn ihr es euch anschaut, das hat eine tolle Verpackung, oder? Gleich doch uns, wir haben doch auch alle eine tolle Verpackung, ne? Wir sind, alle von uns sind schick angezogen, wir haben alle schöne Verpackungen. Und dann, wenn man es aufmacht, die erste Lage, da kommt was Süßes. Jeder von uns ist doch irgendwo ein bisschen wenigstens süßer, ne? Und dann macht man da noch innen auf und das ist eigentlich das, was die Kinder ja vor allem, was sie wollen. Da rattelt es irgendwie, ne? Ja, genau. Und da ist die große Überraschung drin. Wenn man die Überraschung aufmacht, dann ist da ein Durcheinander und ein Chaos. Und ich denke, wenn man bei uns tief hineinschaut, dann ist das doch auch oft so, ne? Ein rechtes Durcheinander und ein Chaos. Und das Durcheinander und das Chaos, das kann nur aufgehoben werden durch eine Intelligenz von außen, oder? Erst wenn da eine Intelligenz von außen her dran arbeitet, das Ei selber, das bleibt so bis in alle Ewigkeit, wenn da nichts passiert und jemand dran arbeitet, dann ist das ein Durcheinander. Und bis eine Intelligenz von außen kommt und die Sachen zusammenmontiert. Ich habe da schon einige Erfahrungen drin, weil ich habe Enkelkinder und die mögen das. Und bringt dann Ordnung ins Chaos. So ähnlich ist doch in unserem Leben auch. Wir brauchen auch eine Intelligenz von außen, wo in Ordnung, wird Ordnung reinbringt in unser Chaos. Und ich denke, das entspricht sehr häufig vor allem in Zeiten, wo wir Verluste erleiden, dass unser Leben ins Chaos gerät. Und da brauchen wir auch eine Intelligenz von außen, wo uns hilft, das Chaos zu ordnen. Und ich denke, ihr wisst alle, auf was ich hinaus möchte. Die Intelligenz, da ist Gott dahinter. Und der hat einen Plan. Wir alle wissen, bei dem Ei, wenn er das aufmacht, da ist auch so ein Plan drin. Und das muss man sehr genau befolgen. Und ich habe das schon 4, 5 und 6 Mal gelesen und habe es immer noch nicht kapiert, wie das zusammengeht. Aber manche lachen und ihr habt sicher auch die Erfahrung schon gemacht. Und so geht es uns mit der Bibel auch. Wir müssen oft sehr oft was lesen, bis wir es wirklich kapieren, was Gott eigentlich uns sagen möchte in bestimmten Situationen. Und was auch noch interessant ist bei den Überraschungseiern, rein von der Sache her, soll ja keins dem anderen gleichen. Von außen sehen sie ja ziemlich gleich aus, aber innen das Durcheinander, das ist eigentlich bei jedem ein bisschen anders. Die Kinder legen sehr viel Wert darauf, dass sie nicht gleich sind. Nehmen wir mal an, sie sind alle unterschiedlich. Und ich denke, so unterschiedlich wie die Eier, wie das Chaos in den Eiern, so unterschiedlich ist eigentlich auch das Problem mit der Verlustbewältigung oder Leben mit Verlusten. Man kann nicht sagen, heute habe ich ein Thema und da gibt es 10 Punkte. Und wenn ihr die 10 Punkte anwendet, dann werdet ihr eure Probleme los. So geht's nicht. Das funktioniert nicht. Hat noch nie funktioniert. Und die Leute, die umhergehen und sagen, wenn du das und das und das und das machst, dann wird alles paletti, das stimmt nicht. Weil wir individuelle Personen sind und unsere Probleme sind sehr individuell und brauchen individuelle Lösungen. Und soweit jetzt das Beispiel vom Ei. Und die dürft ihr dann mit nach Hause nehmen oder hier verteilen unter den anderen, dass jeder auch noch was Süßes abbekommt. Und beim Abendessen könnt ihr sie dann zusammenstecken. So, wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema. Die Verlusterfahrung ist etwas sehr Individuelles, etwas sehr Persönliches. Und wo kommt es her? Es gibt kein Patentrezept dafür. Ich denke, wir könnten eigentlich an Beispielen feststellen, dass Verlusterfahrung individuell ist. Wie reagiere ich, wenn mein Tagesplan durcheinander kommt? Ist doch ein Verlust. Verlust von meinem gut durchdachten Tagesplan. Wie reagiere ich? Je nachdem, wie ich drauf bin, was für Laune ich habe, wie gesundheitlich, ja, wie ich mich fühle, wie die Kinder sind. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir reagieren. Der eine reagiert deprimiert und lustlos und sagt, hat ja eh keinen Sinn, um je irgendwann mal noch einen Plan zu machen. Der andere wird wütend und sagt, na, sollen wir doch gleich alles raus. Der dritte, der reagiert gelassen und sagt, naja, machen wir es eben so, wie es kommt. Eins nach dem anderen, machen wir morgen wieder einen neuen Plan, probieren wir es nochmal. So verschieden sind doch die Probleme zu lösen. Und Verlust von unserem Willen, den wir jetzt praktisch in unseren Plan hineingelegt haben, ist eigentlich ein großer Verlust. Sicher nicht der große, tragische Verlust, aber für viele so ein Verlust, dass er den Tag ruinieren kann. Wenn wir zum Beispiel das Problem haben von einem Verlust von der Arbeitsstelle. Wir haben eine Frau in der Gemeinde, die hat schon lange keine Arbeitsstelle und für die ist es schlimm. Sie neigt zur Depression und man wird mutlos, man hat überhaupt keine Zukunftsaussicht mehr, man ist praktisch ins geschiedenen Zusammenbruch vom Selbstwertgefühl, also da gibt es viele Bereiche. Und für den anderen, ein Mann verliert seinen Job, das habe ich jetzt erst kürzlich erlebt, der sagt, jetzt habe ich endlich Zeit, die ganzen Dinge aufzuarbeiten, die ich schon lang tun wollte. So kann man natürlich auch, wenn Arbeitsverhältnis gelöst wird, reagieren. Was Verlust auch ist, ich denke, in unserer Gemeinde haben wir das erlebt, da ist ein behindertes Kind gestorben. Und wenn ein schwerst behindertes Kind stirbt, meine erste Reaktion, ach, ist das eine Erlösung. Habt ihr auch schon so gedacht? Ist überhaupt nicht wahr. Für die Leute ist das keine Erlösung. Für die Leute ist es so schrecklich, dass sie nach 10 Jahren noch nicht drüber wegkommen. Und wir denken, so empfinden wir Verlust unterschiedlich. Ich möchte das einfach rausstellen, dass Verlust nicht gleich Verlust ist. Was ist schlimmer, wenn ein behindertes Kind stirbt oder wenn der Sohn verunglückt bei der Abi-Feier? das kann ich doch gar nicht beurteilen, oder? Wir beurteilen es. Wenn wir in der Zeitung was lesen, haben wir immer ein Urteil bereit. Das ist schlimm und das ist nicht so schlimm. Aber das kommt nur einfach von unserer sehr persönlichen Haltung heraus, wie wir das empfinden würden. Aber nachvollziehen können wir das nicht, weil wir nicht in der Situation stehen. Sowas empfinden wir als einen größeren Verlust, wenn der Mann auf Montage gehen muss für einige Wochen oder wenn das Kind ins Ausland geht zum Studieren. Das sind so unterschiedliche Verluste, die sehr, sehr individuell verarbeitet werden. Und ich denke, die wenigen Beispiele zeigen schon, was Verlust bedeutet oder vielleicht auch nicht bedeutet für die Einzelnen. Und das Problem ist eben, dass wir die Reaktionen auf unsere Verluste häufig selbst nicht richtig einordnen können. Viel weniger die von anderen Menschen, obwohl wir denken, dass das einfacher geht, aber das geht nicht. Ich denke, habt ihr auch schon Menschen erlebt, die, wenn er selber in einer Verlustsituation drin stand, kamen auf euch zu und sagten, ach, ich kann dich verstehen, ich habe das auch schon erlebt. Ich habe schon öfters auch gelesen und auch selber empfunden, man sollte das lieber nicht sagen. Man kann vielleicht mitfühlen, aber verstehen kann man den anderen hundertprozentig nicht, weil jeder anders empfindet. Und ich möchte es einfach auch in diesem Rahmen hier sagen, wir sind alle Frauen, die in der Gemeindearbeit tätig sind. Und wie wichtig es ist, dass man mitträgt bei Verlust und mitfühlt, ob das jetzt bei einer Fehlgeburt ist, bei einer Frau, oder ob das Kinder sind, die falsche Wege gehen, oder ob das einfach auch Kleinigkeiten sind im Alltag, wenn vielleicht Eheprobleme da sind, wo man denkt, naja, das ist ja nicht so schlimm. Aber dass man einfach versucht, das Problem von der Sicht der Betroffenen oder des Betroffenen zu sehen und vorsichtig ist mit der Aussage, ich verstehe dich. Oder das ist nicht so schlimm, mach's mal so, wie ich das gemacht habe. Oder ich habe das auch schon erlebt. Solche Worte können sehr schmerzhaft sein für einen, wenn man merkt, die Person, die will mir was aufdrücken oder ihre Meinung aufdrücken, die hört mich gar nicht, was ich zu sagen habe. Nun, warum müssen wir uns eigentlich mit dem Thema Verlust beschäftigen? Jeder Mensch erleidet Verluste. Das ist eigentlich das Thema. Jeder Mensch erleidet Verluste. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns mit Verlust leben lernen, schon frühzeitig beschäftigen. Frühzeitig meine ich, bevor große Verluste kommen. Ich meine, wenn der Ehepartner stirbt, das ist ein großer Verlust. Und da ist gut, man tut gut dran, wenn man vorher schon irgendwo geübt hat, wie man lernt, mit Verlust umzugehen. Und weil Verlust ist eigentlich Teil von unserem Leben. Gehört zum Kreislauf von unserem Leben. Und je früher wir das akzeptieren und auch beherzigen, umso besser können wir mit umgehen. Ich denke, um eine gute Antwort zu bekommen überhaupt auf die Verlustfrage, müssen wir uns erst so auseinandersetzen mit dem Thema, woher und wohin und wozu. Woher komme ich? Warum bin ich überhaupt hier? Wohin gehe ich? Theoretisch ist jeder von uns ist es klar. Aber wenn wir in einer Verlustsituation drin sind, dann kommt uns die Sinnlosigkeit von unserer Existenz manchmal sehr, sehr krass entgegen. Man muss sich da immer wieder neu fragen, wozu denn das alles? Warum bin ich hier? Was soll das alles? Und wenn wir da nicht wirklich ein solides Fundament haben vom Wort Gottes her, dann kommen wir sehr leicht ins Straucheln. Und ich fand die Antworten aus der Bibel. Und vielleicht können wir die Stellen kurz lesen. Das wäre schön, wenn einzelne von euch das machen könnten. Da kann ich in der Zeit kurz ruhig sein. Und die erste Stelle wäre Psalm 139, Vers 14. Könnte es jemand lesen, bitte? Fängt einfach an.
Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl.
Vielen Dank. Ich denke, wir sind alle ein Gedanke Gottes. Das müssen wir uns wirklich einprägen. Jeder von uns, jeder Einzelne ist ein Gedanke Gottes. Und wenn wir uns das, wenn das unsere Ausgangsbasis ist, dann haben wir schon einen guten Start. Eigentlich wissen wir das. Aber wenn dann Probleme und Schwierigkeiten im Leben kommen, dann brauchen wir solche Bibelstellen, um das zum Untermauern wieder ganz neu. Und jetzt das wozu, da gibt es sicher eine Menge Bibelstellen. Ich würde einfach mal die 1. Thessalonicher 4, Vers 1 und Epheser 2, Vers 10 noch. Ja, die gehört eigentlich auch noch mit dazu. 1. Thessalonicher 4, 1. Epheser 2, Vers 10. Ja, bitte.
Um eins möchte ich euch noch bitten, liebe Brüder. Wir haben euch bereits gesagt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat.
Ja, das ist doch ein guter Lebensgrund, oder? Um Gott zu gefallen, damit Gott Freude an uns haben soll. Das ist eigentlich der Sinn unseres Lebens, für das leben wir. Und jetzt noch die andere Stelle, Epheser 2, Vers 10.
Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott uns vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.
Ich denke, der Vers erklärt sich selbst. Und jetzt noch das Wohin. Da gibt die Bibel auch sehr eindeutig Antwort. Und das ist in 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Viele von euch kennen den Text sicher auswendig.
Nach ihnen werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, unserem Herrn entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Dann werden wir für immer bei ihm sein.
Tja, wo werden wir sein? Für immer bei ihm, beim Herrn sein, alle Zeit. Das ist unsere Zukunft. Auf das leben wir hin. Und ich denke, wenn wir die Dinge uns immer wieder in Erinnerung rufen, das woher, wozu und wohin, ich denke, dann können wir aktiv daran arbeiten, mit Verlustbewältigung oder mit Verlustleben lernen. Die Betonung liegt hier auf Verlust, mit Verlust leben, lernen. Ich habe das ganz bewusst nicht gesagt mit Verlustbewältigung. Verlust kann man nicht bewältigen. Wenn man jetzt einen Berg bewältigt und dann ist man oben, dann hat man es unter den Beinen. Mit Verlust lebt man. Man muss leben lernen, man muss einfach das mit ins Leben mit einbeziehen. Und das ist eine sehr aktive Aufgabe, an der man sein Leben lang arbeiten muss. Aber da gibt es Möglichkeiten, und das kann man machen, aber man muss es lernen. Und ich denke, solange wir leben, werden wir daran lernen, weil Gott uns immer wieder Neues zumutet. Er will uns ja nicht stagnieren lassen. Der Sinn ist ja, dass wir zu Gottes Gefallen leben. Und er hat einen Plan für unser Leben, und da baut er solche Dinge mit ein. Nicht damit er uns straft oder uns das Leben sauer macht, sondern damit wir so leben lernen, wie er es haben möchte. So, die Bibel sagt, dass wir ein Geschöpf Gottes sind. Die Bibel sagt auch, dass wir eines Tages die Welt verlassen werden. Und ich denke, das ist auch ein guter Gedanke, mit dem man sich anfreundet, dass keiner von uns in 100 Jahren noch hier sein wird. Und irgendwie müssen wir uns mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass wir irgendwann einmal sterben. Und ich denke, jeder, der bei einer Beerdigung ist, wird dem sehr, sehr bewusst, wenn der Sarg in die Erde geht, das ist etwas sehr, sehr Endgültiges. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir uns der Frage stellen und auch der Tatsache stellen. Es ist ein Menschengesetz, einmal zu sterben, und das ist der Verlust vom Leben, aber das ist das irdische Leben, und da gehen wir dann einer Auferstehung entgegen. Und das ist jetzt wieder unsere Zukunft. Der diese Tatsache verstanden hat von dem Kreislauf, woher, wozu und wohin, ist eigentlich der Hiob. Ne? Der Hiob sagte, der machte diese Aussage, nackt bin ich von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, das Leben, der Herr hat genommen, und der Name des Herrn sei gelobt. Das sagt sich sehr leicht, der Vers, ne? Vor allem kennen wir ihn alle. Ich denke, mit dieser Aussage verweist der Hiob auf eine sehr, sehr wichtige Denkvoraussetzung. Unser Ausgangspunkt ist was? Was haben wir an, wenn wir geboren sind? Ein bisschen Käseschmiere, die wo Schwestern sind, die wissen das. Das nackte Leben, das ist alles, was da ist. Ne? Und der Hiob erinnert sich in einer sehr, sehr schwierigen Zeit an den Ausgangspunkt von seinem Leben. Das kam sofort in den Sinn. Das war Teil von seiner Denkweise. Sowas kann man sich nicht erst aneignen, wenn man ein Problem hat. Sowas ist eine Denkweise, die da sein muss, die vorher schon da ist. Wir hören später dann noch mehr über Hiob und seine Einstellung. So, unser Leben ist eigentlich ein Wechselspiel von Gewinn und Verlust. Was gewinnen wir? Vielleicht können wir einfach zusammentragen. Was gewinnen wir in unserem Leben? Was kriegen wir alles? Wir sind doch immer am Sammeln und Gewinnen. Nachdem wir das nackte Leben bekommen haben, von da an geht es doch nur aufwärts, oder?
Kleidung und Nahrung.
Ja, nicht so schüchtern, bitte.
Zuwendung.
Ja, sehr wichtig, Zuwendung.
Erfahrung.
Genau.
Bildung.
Bitte?
Ausbildung.
Ausbildung, richtig.
Eltern.
Eltern.
Und Schwester vielleicht.
Ja, genau.
Eine Arbeitsstelle.
Freunde. Genau.
Kinder.
Ja,
eigene,
ja, eigene Familie. Ich guck, ich kann schon blättern, ihr habt alle schon aufgezählt. Ja, vielleicht sogar noch eine nette Verwandtschaft, ne? Also ihr merkt, dass es sehr, sehr viel gibt, was wir bekommen. Und ich denke, wir können hier endlos fortfahren. Jeder betrachtet einfach sein Umfeld, seinen Lebensbereich. Ich bin gerade dabei, in meinem Haus ein bisschen Ordnung zu schaffen. Wir wohnen jetzt schon 20 Jahre oder mehr in dem Haus und das sammelt sich so viel an. Mein Mann hat immer gesagt, wenn man umzieht, dann merkt man erst, wie reich man ist. Und man hat viel Gerümpel, aber doch auch manches Gute dabei. Aber so ist es wirklich. Wir sammeln immer an, solange wir leben. Aber wer viel hat, kann auch viel verlieren. Das war erschreckend jetzt, wo wir die Erdbebenopfer, wo wir die ganze Katastrophe angeschaut haben, am Fernsehen, wie sie die Bilder bringen, da in der Türkei und auch um die Welt rum, überall, wie schnell die Leute Sachen verlieren. Da sammeln sie an und bauen ihr Haus und haben einen schönen Teppich und noch ein paar schöne Möbel und dann kollabiert alles zusammen und alles weg mit ein paar Sekunden. Was ist da eigentlich Verlust? Wie würdet ihr Verlust definieren?
Das, was man gewonnen hat, wieder zu verlieren.
Ja, da geht es praktisch darum, dass man, was mir persönlich gehört oder was zu meinem Umfeld gehört, dass ich das verloren habe oder verliere. Ein Verlust. Wie erfahren wir Verlust? Das fängt doch auch schon sehr früh an. Verlust fängt ja nicht erst an, wenn wir einen Ehepartner verlieren. Ich denke, das fängt eigentlich mit der Geburt schon an, oder? Weil da streiten sich ja die Psychologen, was alles passiert bei der Geburt und beim Geburtsvorgang und vorgeburtlich. Auf alle Fälle verliert es die Geborgenheit vom Mutterleib, das Kind. Ne? Das ist schon ein großer Verlust für ein Kind. Vielleicht noch nicht so nachvollziehbar verständlich, aber fürs Kind ist es auf alle Fälle erfahrbar. Und wir wissen auch, wie schmerzlich das für ein Kind ist, wenn es keine Schokolade bekommt, so 5 Minuten vor Mittagessen. Ein schmerzlicher Verlust. Na, das ist sehr. Wir empfinden das zum Lachen, ne? Aber für ein Kind ist das so schlimm, wie wenn mir vielleicht das Fahrrad gestohlen wird, wenn ich in der Stadt bin, ne? Das ist auch ein Verlust. Aber für Kinder empfinden sehr stark Verlust, was in unseren Augen vielleicht eine Bagatelle ist. Oder warum streiten sich Kinder über Spielsachen? Weil keiner Verlust erleiden will. Und wenn sie das Gleiche haben, dann will der andere das von dem auch noch, dass er hat, dass er zwei hat, weil er überhaupt nichts verlieren will. Er will alles haben. Oder auch Verlust von Freundschaften. Ich kam kürzlich nach Hause, das war spät schon, und da stand ein Mädchen vor der Tür, da war gerade Jugendgruppe an dem Abend im Haus, und ich wollte eigentlich schnell vorbei, weil ich hatte es eilig, und da habe ich mich nochmal umgedreht, da hatte ich gesehen, dass sie so ein langes Gesicht hat, da dachte ich, habe ich mich mit ihr ein bisschen unterhalten. Da hat sich herausgestellt, sie hat gerade ihre gute Freundin verloren. Die hat sich mit einer anderen zusammengetan, und jetzt hängt sie praktisch draußen. Und das war ein unwahrscheinlich großer Verlust. Und ich musste sie trösten, ich musste sie in den Arm nehmen. Die hat geweint. Das war für sie sehr, sehr schlimm. Wir denken, naja, Teenager-Allüren. Ne? Und bis morgen ist schon wieder alles. Aber für die Kinder ist es sehr, sehr real. Großer Verlust. Ne? Oder auch wenn sonst eine Teenager-Liebe in Brüche geht, die Jugendlichen denken, ja, es gibt niemand mehr anders mehr als gerade der. Und der ist jetzt weg. Und die heile Welt bricht zusammen. Oder wenn der Ehemann praktisch die Familie mit drei Kindern verlässt und eine andere Frau findet. Das ist jetzt schon gravierender, in unseren Augen natürlich, aber ein großer Verlust. Oder wenn jemand sagt, okay, ich habe alles richtig gemacht im Leben, ich habe richtig mich ernährt und Sport getrieben und dann kommt die Diagnose trotzdem mit Krebs, das ist ein großer Verlust. Solche Sachen plant man nicht einem Leben. Oder man hatte immer eine harmonische Familie und jetzt kommt ein Kind in schlechte Gesellschaft. Das ist kaum auszudenken, der Schmerz. Und das ist ein großer, großer Verlust. Und ich hatte eine gute Bekannte, die haben sich sehr gefreut miteinander, dass der Mann jetzt demnächst pensioniert wird. Und die wollten reisen und einfach so ihren Lebensabend miteinander genießen. Und einen Monat vor seiner Pensionierung starb der Mann. Das sind unwahrscheinliche Verluste. Und vor nicht allzu langer Zeit war ich mal auf dem Friedhof und da kam ich mit einer Frau ins Gespräch. Ihr Mann lag vom Grab her zwei Gräber weiter von meinem Mann. Und da kam ich mit ihr ins Gespräch und ich habe gemerkt, dass er recht verbittert aussieht. Und da sagt sie auch, ja, an für sich hätten wir jetzt unser Lebensabend vor uns gehabt. Wir konnten uns nie was leisten, wir konnten nie miteinander was tun. Ich musste immer meine Schwiegereltern und meine Eltern pflegen. Und meine Schwiegereltern leben immer noch, die sind schon über 90. Meine Mutter lebt auch noch und mein Mann ist jetzt gestorben. Wir konnten nie irgendwo hin wegen den Eltern und jetzt ist mir der Mann gestorben. Was sagt man da? Ein großer Verlust. Kann man sich kaum vorstellen. Aber so ist im Leben oft. Verluste kommen, da fragen wir nicht danach, die kommen einfach. So, wir merken, dass Verlusterfahrungen nicht erst beim Verlust vom Ehepartner anfangen. Die fangen ja sehr früh an. Unser ganzes Leben müssen wir uns auf Verluste einstellen. Aber ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt gerade vielleicht keinen großen Verlust ins Haus stehen haben, dass wir mit dem Kleinen anfangen, dass wir nicht erst warten müssen, naja, wenn dann das kommt, dann bin ich schon bereit. Wir haben eigentlich von der Bibel her einen guten Katalog, wie man mit Verlusten umgehen soll. Und ich denke, da wollen wir uns jetzt ein bisschen mit beschäftigen. Die Bibel gibt uns nämlich reichlich Anschauungsmaterial. Was ich so super finde an der Bibel ist, dass sie nicht nur irgendwo, wie bei vielen Biografien, das Schöne raushebt oder hervorhebt, sondern sie ist so realistisch. Und deshalb passt sie auch so gut in unser Leben rein. Und deshalb können wir auch so viel von ihr lernen. Was ich auch schön finde am Bibelstudium, dass das Wort Gottes immer in unsere Situation reinredet. Einfach, jeder von uns hat ja, wenn er einen Verlust erleidet, andere Gefühle, sind andere Zusammenhänge da. Und der Heilige Geist kann das in unsere Situation so hineinbringen, dass das passt, dass wir was herausnehmen können, dass es anwendbar ist für uns, dass wir was mit anfangen können. Mir persönlich sprechen Worte oft aus dem Herzen. Also wenn ich Probleme habe oder auch Dank, je nachdem, da gehe ich oft zu den Psalmen. Der David, der kann das viel besser ausdrücken als ich. Und dann bete ich mit den Psalmen. Ich klage auch Gott an mit den Psalmen, habe ich auch schon gemacht. Das kann der David viel besser als ich. Und ich kann auch mal mit dem Hiob in der Asche sitzen. Ich denke, wir können einfach die Bibel als Grundlage für unser Leben verwenden. Und die Menschen, die waren real. Und die können unsere realen Gefühle auch verkörpern. Und in der Weise können wir genauso vor Gott kommen. Und deshalb ist uns wirklich, ich empfehle es euch aus Wärmste, denn wir dürfen die Bibel in der Weise auch benutzen, dass sie Teil von uns wird, dass wir im David seine Worte zu unseren Worten machen können oder auch mal im Hiob seine Worte zu unseren Worten machen können. Ich denke nicht, dass wir uns da versündigen, weil Gott weiß sowieso, wie es in uns aussieht. Aber wenn die es besser ausdrücken können als wir, dann dürfen wir das machen. Ich habe jetzt eine kleine Vorbereitung hier. Und zwar möchten wir gerne Gruppen machen. Ich habe nur 4 Stifte, deshalb gibt es nur 4 Gruppen. Vielleicht können wir einfach so ganz kurz so grob im Kreis sitzen, dass er die Stühle ein bisschen rückt, dass er vielleicht so zueinander sitzen können. Und ich habe hier das Leben von Josef, von Adam, Eva, Maria, die Mutter Jesu und von Simson. Und ich denke, da gehen wir jetzt einfach die biblische Person durch und schauen mal, was die Person an Gewinne hatte im Leben und dann an Verluste. Und dann vielleicht fällt euch irgendwas dazu noch ein, wie die Person mit dem Verlust umgegangen ist. Wie in Josef mit seinem Verlust umgegangen ist. Ich habe da ein paar die Bibelstellen noch dazu. Vieles wisst ihr einfach auch auswendig, da braucht ihr jetzt nicht ein großes Bibelstudium machen. Aber ich denke, dass wir uns vielleicht so 10 Minuten, vielleicht auch 15 Minuten Zeit nehmen. Und einer muss Schriftführer machen und die anderen, die tragen zusammen. Und dann können wir das nachher hier drauflegen und dann können das alle sehen. Ja, das war so ihre Hauptaufgabe im Leben, ne? Können wir sagen. Sie bekam einen Mann, ne?
Ja, sie hat einen Mann bekommen, ist nicht fortgejagt worden, obwohl sie schwanger war. Zu der Zeit war es ja wirklich noch schwanger, sofort. Ja. Die Begegnung mit dem Engel,
ja,
der ihr das verkündete. Die Gnade, die sie gefunden hat, Hoffnung.
Ja.
Freude durch den wohlgeratenen Sohn, als einer von Jesus geschehen.
Ja.
Die Elisabeth, die ihr zur Seite stand in der Schwangerschaft. Ihre Verwandtschaft.
Mhm.
Und die Erfahrung der Wunder, die sie durch Jesus erlebt.
Ja.
Und die Bewahrung an verschiedenen Stellen, auch auf der Flucht zum Beispiel.
Ja.
Der Verlust, ja, zuerst der Heimatverlust durch die Flucht, dass sie nach Ägypten gehen mussten.
Mhm.
Ihr Beruf.
Ja, das darf man nicht unterschätzen, ne?
Ja. Den Verlust des Sohnes in zweifacher Hinsicht, einmal als, naja, wenn sie gesehen hat, sie muss ihn teilen mit vielen Menschen und später auch muss sie ihn hergeben, als er starb. Die Schande durch die Kreuzigung, die sie vielleicht bei ihren Nachbarn vor Ort erfahren hat.
Mhm.
Schmerz und Trauer über den Tod. Ihre Reaktion des Gebets berühmter, Gebet der Maria, die Nachfolge in der Gemeinde und ihr Gewahrsam.
Wir wissen nicht sehr viel über die Maria später, aber wir wissen, dass sie in der Gemeinde dabei war und dass sie bei denen beieinander, mit denen beisammen war, die gebetet haben. Und daher können wir auch von ihrer Reaktion sagen, dass sie eine richtige Reaktion getroffen hat zu all dem Leid, das sie erlebt hat. Und obwohl ein Schwert durch ihre Seele drang, wie ihr verheißen wurde, hat sie sich an Gott geklammert. Und jetzt kommen wir zu Adam und Eva. Habt ihr auch einen Sprecher? Macht einfach zügig. Wenn wir die durchgesprochen haben, dann gibt es eine kurze Pause. Zum Motivieren, dass wir reden. Wer war ihr? Wart ihr bei Adam und Eva?
Also ich beginne mal.
Ja.
Also der Geist Gottes war gegenwärtig über ihnen. Sie hatten einander, sie hatten Gemeinschaft mit Gott, ganz direkte. Sie hatten den Sabbat, Ruhetag. Sie bekamen später zwei Söhne und später noch mehr, aber die ersten. Sie hatten den Segen Gottes und Adam hatte eine schöne Aufgabe. Er durfte das Feld bestellen, die Tiere besorgen, er durfte sie benennen mit Namen. Er hat den Garten bebaut und bewahrt. Und sie hatten sicher Essen im Überfluss, ohne große Anstrengung. Und sie hatten zuletzt noch die Verheißung des kommenden Messias. Das haben sie damals vielleicht noch nicht verstanden.
Zumindest nicht so, wie wir es heute verstehen. Ne?
Ja.
Ja. Machen Sie doch gerade weiter.
Also, das Vertrauen zu Gott zerbrach. Durch den Sündenfall im Paradies, sie bekamen zuerst das schlechte Gewissen, dann den geistlichen Tod, den körperlichen Tod. Sie handelten sich Krankheit und Schmerz ein, Verlust der Reinheit, Angst vor Gott, Vertreibung aus dem Paradies und auch Verlust der angenehmen Arbeit, weil nachher mussten sie krampfen und krüppeln. Ja. Und der Segen war auch nicht mehr auf den Söhnen später, aber das gehört nicht mehr auf keinen.
Ja.
Also ihr wisst ja alle, was passiert ist. Ja. Dann Reaktion, sie machten einander gegenseitig Schuldzuweisung, also die Adam und Eva. Sie bekamen Angst, sie versteckten sich, sie hatten kein Vertrauen mehr zu Gott, sie hatten große Traurigkeit, sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie durften noch zu Gott beten. Das habe ich nicht herausgefunden, aber ich lasse es stehen. Und sie bekamen eben die Hoffnung auf die Verheißung. Aber sie hatten also eine harte Strafe.
Ja. Aber sie hatten die Hoffnung nie aufgegeben.
Ja.
Ich meine, schon als der Seth dann geboren wurde, da dachte die Eva schon, dass es der Messias ist. Ne? Muss noch eine Weile warten. Ja, in dem Bereich schon. Also zumindest so, wie das geschrieben ist im Wort Gottes. Sie war sicher nicht in alle Einzelheiten, aber sie hatte ja auch nicht in viel Information. Aber ich denke, die Information, wo sie hatte, die hatte sie voll ausgewertet. Jetzt kommt der Simson. Bitte schön. Irgendjemand von euch?
Ja, wir lesen hier Kapitel 13, Vers 5, das geht ja auch über vier Kapitel. Das ist ein geweihter Gottesmann, das Hirea, er durfte ja seine Haare, sollten ihm ja nicht geschnitten werden, dass darin auch dann seine Kraft lag. Er stand unter Gottes Segen, er war eine Offenbarung Gottes, der Geist führte ihn und er hatte, das drückt sich da bei der Geschichte in den Löwen aus, körperliche und physische Kraft.
Ja.
Er hat also einen sehr, sehr guten Anfang gehabt und dann kommt sein weiteres Leben. Er findet ja dann die Frau, die zum Fallstrick wurde und Simson verlor am Ende dann seine Freiheit, seine Frau, seine Kraft, sein Augenlicht und sein Beruf. Er hat also alles verloren durch
Ungehorsam. Ja.
Und seine Reaktion auf all das, das war nicht Buße, das war Rache und Vergeltung.
Also so kann man auf Verluste auch reagieren. Mhm. Er hatte nur noch einen Wunsch, sich zu rächen für seine Augen. Er wollte sich nicht mehr rächen an seiner Frau, die ihn verraten hat, sondern an denen, die ihm die Augen ausgestochen haben, weil das war für ihn das Wichtigste. So, man bekommt da schon sehr interessante Einblicke ins Leben von biblischen Gestalten. Ne? Ich habe ja gesagt, die Bibel verschönert nichts. Dann kommt noch der Josef.
Ja, für ihn ein Gewinn oder ein Vorteil war es, dass er ein Lieblingssohn war, denn dadurch wurde er geehrt, er bekam einen bunten Mantel, die anderen nicht. Er hatte wohl schon eine enge Beziehung zu Gott. Mindestens mal hatte er Träume von Gott, die waren von Gott. Hat sie selber noch nicht so verstanden, aber er fand sie so interessant, dass er sie erzählt hat, seinen Eltern und seinen Brüdern. Seine Karriere, weiß ich jetzt nicht mehr, warum das ein Gewinn war.
Aber bei Potiphar's Arbeit, ja, schon.
Ah ja, doch, das war schon in Ägypten, ja.
In Ägypten, ja.
Genau, ja, das war, dass es eigentlich, dass er diese Stelle überhaupt bekam bei Potiphar und man ihm vertraut hat und die Arbeit gelernt, in allem, was er getan hat, auch im Gefängnis. Der Segen Gottes lag auf ihm. Er war abhängig von Herrn, das war wirklich dann für ihn sehr einschneidend. Er hatte eine eigene Familie, er durfte eine Frau heiraten, die aus der Familie kam. Er hatte dann zwei Kinder, zwei Söhne. Aber bevor sie überhaupt so weit war, hat er viel verloren, schon als Kind. Seine Mutter, das hat er wohl nicht mehr mitbekommen. Dann seinen Vater, weil er ja ein anderes Land
war. Seine Mutter schon. Die Mutter ist ja gestorben, wo der Benjamin geboren ist.
Wir haben gerätselt, wann das war.
Ja, die Geburt von Benjamin.
Da war.
Und da war er schon sicher, ja, ich denke 12 oder so. Aha.
Dann hat er wahrscheinlich schon drunter gelitten, dass seine Mutter ihn hassten. Stand er allein. Dann, dass er seine Heimat verloren hat, auch seine Sprache. Er hat die Leute in der Region nicht mehr verstanden. Alles, was er von Kindheit her kannte, war auf einmal ganz anders. Seine eigenen Pläne, Ideen, Zukunftsaussichten waren zerschlagen. Seine Beliebtheit daheim durch seinen Vater war weg. Jetzt muss er selber gucken, wie er zurechtkommt. Er gewann zwar das Vertrauen Potiphars, aber das war dann auch dahin, als er verleumdet wurde durch die Frau Potiphars. Er kam ins Gefängnis. Traurigkeit und Verlust war für ihn auch, dass der Wunsch hing, als er wieder zurück durfte zum Pharao, ihn vergessen hat. Sich nicht mehr daran erinnert hat, dass Josef ihn gebeten hat, doch ihn in Erinnerung zu bringen. Dass er seine Familie verloren hat, kommt eigentlich da davor, noch, nämlich als er dann ins Gefängnis musste. Und dadurch verlor er seine Freiheit im Gefängnis. Seine Reaktion auf all das von Kindheit auf war, ja, er war, ja, als er in Ägypten war, er war treu in seiner Arbeit im Haus Potiphars, auch im Gefängnis. Er wurde nicht verbittert, was sehr leicht geschehen hätte können. Er murrte nicht. Und das konnte er nur, weil er den Blick auf Gott nicht verloren hat. Er ließ sich nicht hängen. Er behielt den Weitblick, nämlich wenn man zurückschaut, was er dann letztendlich gesagt hat zu seinen Brüdern, dass Gott aus dem, was sie Böses gedacht haben, Gutes gemacht hat, sieht man, dass er erkannt hat, dass Gott einen guten Plan für sein Leben hatte und für das seiner Familie. Und er hat allen vergeben.
Vielen Dank für eure Arbeit, die war sehr gründlich und ich finde, dass man gerade wenn man die Lebensbilder anschaut von der Bibel, unwahrscheinlich viel persönlich lernen kann. Wenn wir jetzt nachvollziehen, was wir hier alles gehört haben über Verluste, dann ist es schon unwahrscheinlich, was da an Höhen und Tiefen durchlebt werden musste. Das können wir psychisch gar nicht so nachvollziehen alles. Aber ich denke, hilft uns, wenn wir solche Lebensbilder von der Bibel betrachten, einfach im Vergleich, wie wir dann umgehen mit unseren Verlusten, die wir erleben. Und bevor wir jetzt zum Hiob kommen, dachte ich, machen wir einfach ein paar Minuten Pause. Vielleicht 5 Minuten oder so, bevor wir dann das Leben Hiobs etwas näher betrachten. Okay?